Bevor wir zu dem Spiel kommen, würde ich jetzt gerne erstmal hier auf unserer muckeligen kleinen oder in unserer muckeligen kleinen Couch-Ecke zwei Zocker und Zockerinnen besser gesagt begrüßen, und zwar Philipp und Christine von der Hochschulgruppe Gaming. Hallo.
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 Ich habe ja jetzt schon mal so ein bisschen gleich mit so einem Klischee angefangen, Zocker, Zockerin. Wir werden uns ja jetzt so ein bisschen über das digitale Spiel unterhalten. Da liegt natürlich auch die Frage nahe, was zockt ihr denn gerade? Welche Spiele dominieren gerade euren Alltag?
Also mein, oder das Spiel, das bei mir absolut den Alltag dominiert, wenn man das überhaupt so sagen kann, also wenn überhaupt dominiert es die Nacht nach der Arbeit, ist PlayerUnknown's Battlegrounds. Das dominiert also auch gerade die Steam, also die PC-Charts, ein Spielprinzip namens Battle Royale, 100 Spieler und am Ende kommt nur einer durch oder das Team, mit dem man unterwegs ist.
Ja, bei mir ist es im Moment Night in the Woods. Das ist ein sehr storybasiertes Spiel, wo man sich sehr darauf konzentriert, die Welt zu erkunden, in der das Spiel stattfindet, und wo es eben, ja, storybasiert sagt schon, wo es viel um die Story halt geht und die Charaktere.
Ihr seid ja von der Hochschulgruppe Hochschulgruppe Gaming ist der richtig offizielle Titel, und habt jetzt auch schon teilweise mit Begriffen um euch geworfen, die ich nicht ganz verstanden habe, und auch Roman, der Fernsehspiele mit Mundgeräuschen nachmachen kann, ist da, glaube ich, ein bisschen raus. Was ist denn eigentlich die Hochschulgruppe Gaming?
Die Hochschulgruppe Gaming ist für uns eigentlich eine Interessengemeinschaft, nicht nur von Studenten. Ich glaube, uns allen liegt inne, dass wir digitale und analoge Spiele sehr lieben und uns so außerhalb auch des einfachen, ich sag mal, Konsums oder des einfachen Spielens ein bisschen mehr mit ihnen auseinandersetzen wollen. Und das passiert auf ganz vielen Ebenen, wissenschaftlich, pädagogisch, kulturell.
Bevor wir vielleicht nochmal auf die verschiedenen Spielerinnen-Typen oder so zurückkommen, würde ich gerne nochmal von euch wissen, ja, was ihr denn, also ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, schön, ihr trefft euch und zockt, macht ihr über dies hinaus auch noch andere Sachen?
Ja, wir machen auch medienpädagogische Projekte, vor allem an Schulen, also zum Beispiel im Mai war das Projekt, das Timelapse-Projekt an einer Schule, das zwei HSGler von uns durchgeführt haben. Die haben ein Projekt mit sowohl den Schülern als auch den Eltern gemacht, wo es, also im Prinzip war das sehr offen. Der Name Timelapse sagt es im Prinzip schon, es ging also in irgendeiner Weise um eine Zeitlinie, und die Schüler durften sich quasi da ihre Projekte selber suchen, und da gab es ganz verschiedene Sachen. Also zum Beispiel eine Gruppe hat sich dann damit beschäftigt, wie hat sich die Frauendarstellung in der Videospielgeschichte verändert, oder wie haben sich die USK-Richtlinien verändert zum Beispiel, haben daraus dann eine Präsentation gemacht, haben auch noch für die Eltern so ein bisschen Fakten mitgegeben und dann das Ganze am Ende präsentiert. Dafür haben die beiden Studentinnen, die das geleitet haben, auch einen Preis gekriegt, nämlich den Kompass.
Ihr habt jetzt auch schon einen riesen Fächer irgendwie aufgemacht, ne? Also Medien oder digitale Spiele als Lernmedien, um Frauenbilder im Spiel. Ich würde aber noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja gleich im ersten Interview wurde auch darüber gesprochen, warum Menschen eigentlich oder warum Lebewesen eigentlich spielen. Ich würde vielleicht noch mal die Frage jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ihr von der Hochschulgruppe Gaming seid, noch mal spezialisieren. Was sind denn so die Motive, die Beweggründe, warum man sich halt eben dem digitalen Spiel auch noch hingibt, also sich vor einen Computer setzt oder vor eine Konsole setzt und einem animierten digitalen Spiel sich hingibt?
Ich würde sagen, ein ganz großer Punkt dabei ist das, was wir als Immersion bezeichnen. Das ist also dieses Hineinversetzen in die Spielwelt. Das geht natürlich, wenn man die Bilder hat, je nachdem wie realistisch die aussehen, umso besser, als wenn man jetzt, was ich, ein Spielbrett hat, wo es vielleicht nur aufgemalt ist, wenn man Hintergrundgeräusche hat, wenn man den Charakter selbst erstellen kann und den sich recht nahe oder seinen Idealvorstellungen anpassen kann. Ich denke, das ist ein großer Faktor. Dann natürlich einfach, dass die Spielmechanik auch natürlich ganz anders ist, als wenn man traditionell oder halt analoge Spiele spielt. Und das macht dann sicherlich auch nochmal einen großen Entertainment-Faktor aus. weiß nicht.
Philipp sagt ja vorhin, dass ihr euch mit beiden Medien beschäftigt, sowohl mit analogen, mit Brettspielen als auch mit digitalen Spielen. In what a mood müsst ihr denn sein, um zum Beispiel digital oder analog zu spielen? Wann spielt ihr digital, wann spielt ihr analog?
Also digital spielen wir so oft wie uns online treffen und analog spielen wir so in der Konstellation vor allem alle 2 Wochen. Da haben wir nämlich unseren Stammtisch. Also auch gleich der Aufruf hinten dran, wer sich für unsere Arbeit interessiert, kann uns gerne mal bei Facebook suchen, ist auch jederzeit zu unserem Stammtisch eingeladen. Man muss bei uns gar nicht groß was liefern, man kann auch einfach erstmal nur da sein und zuschauen und irgendwann sagen, ach, sowas möchte ich auch gerne mal machen oder dieses oder jenes Projekt organisieren, und man ist immer so oder so gerne gesehen, alle 2 Wochen Donnerstag. Da spielen wir dann aber auch immer danach, weil Spaß bei uns bei all der Arbeit und all der wissenschaftlichen Arbeit, der pädagogischen Arbeit, die wir mit Spielen irgendwie liefern, soll der Spaß bei uns nicht zu kurz kommen. Wie gesagt, wir sind Interessengemeinschaft und keine Arbeitsgemeinschaft, und ich denke, das ist bei uns ein ganz großer Punkt. Ja, und deswegen mindestens alle 2 Wochen, und in Zukunft wird es auch nochmal eine etwas freiere Spielrunde in der offenen Arbeit in Erfurt geben.
Was ja irgendwie auch immer so ein Reflex zu sein scheint, gerade bei Leuten älterer Generation, wenn es ums Computerspielen geht oder ums digitale Spiel, dann wird immer mit den Augen gerollt, und einfach nur, weil es mediatisiertes Spielen ist, dann so, naja, die Kinder spielen ja schon mal gar nicht mehr richtig und die hängen dann nur noch vor der Klotze oder kriegen viereckige Augen. Wie würdet ihr denn, ja, oder wie reagiert ihr denn auf solche Argumente, dass dann quasi einfach nur, weil es ein digitales Spiel ist, dann halt irgendwie ja als Gefahr gar abgestempelt wird?
Zum Gefahren kannst du ja vielleicht gleich mal was sagen, Christine. Ich würde vielleicht auf einer ganz anderen Ebene anfangen. Wer von Kinderspielen spricht, hat das Phänomen nicht im Ansatz verstanden. Wir reden im Moment in Deutschland von 34 Millionen Menschen, die angeben, gelegentlich digitale Spiele zu spielen. Und da sind wir also schon in der Altersgruppe, im Altersschnitt von 35, das sagt zumindest der Bio, einer der großen Branchenverbände. Und da sieht man, dass das Phänomen viel größer ist als Kinder, die noch spielen, oder vielleicht noch Jugendliche, die spielen. Und zu den Gefahren ist es natürlich, gibt es eine lange Hintergrunddiskussion auch insbesondere zu gewalthaltigen Spielen, sehen wir aber nicht so.
Also wir sind halt auch so ein bisschen darauf fokussiert, mehr die Chancen von Videospielen vielleicht eher zu zeigen. Und was die Gefahren selber angeht, also zum Beispiel, es werden ja mal gerne die bösen Killerspiele, ne, gezeigt. Wenn man sich tatsächlich auch mal den wissenschaftlichen Hintergrund dazu anschaut, gibt es durchaus Studien, die eben dann zeigen, dass nicht der Inhalt zum Beispiel irgendwie aggressionsfördernd sein oder also ist, sondern unter Umständen frustrierende Spielmechaniken, und die kann man auch in ganz anderen Spielen finden. Und auf der anderen Seite kann das Ganze auch aggressionslösend sein, zum Beispiel wenn dann eben zum Beispiel sowas wie Teamarbeit oder so erfahren wird in solchen Spielen. Ansonsten, was man noch sagen kann zu den Chancen, wo ich gerade schon angerissen habe, ist natürlich jetzt, die sind da prinzipiell erstmal, vor allen Dingen im Bildungsbereich. Also wir sprechen da vom sogenannten Edutainment oder Education Entertainment oder auch von Gamification. Das ist dann eben dieses Verbinden von bildenden Inhalten mit Entertainment, das sagt der Name im Prinzip schon, man verpackt das quasi in Spiel und Spaß. Die Schwierigkeit dabei ist, es so zu gestalten, dass es eben auch motiviert und dass es motivierend bleibt und auch bildend bleibt. Das Problem dabei ist oft, dass es entweder zu leicht oder zu schwer zum Beispiel gemacht wird. Und also wir sprechen in der Wissenschaft da vom sogenannten Flow-Erlebnis, das eben daraus besteht, dass man sowohl Erfolgserlebnisse hat, aber dass es eben nicht zu leicht und nicht zu schwer ist. Und das ist so eine Herausforderung, die da besteht.
Uli hat vorhin gesagt, also die Kinder kriegen dicke viereckige Augen und hängen dann vom Computer, gehen nicht raus. Ich kann mich erinnern, also unser Container war mal, als er in der Lutherkirche stand, war das eine Pokémon-Arena. Ist dieser Pokémon-Wahnsinn so eine Antwort auf, geht mal wieder raus oder bleibt nicht nur sitzen?
Ja, also das ist vielleicht nicht unbedingt die Antwort, aber es ist die logische Konsequenz aus den technischen Entwicklungen, die das Gaming sozusagen insbesondere in den letzten Jahren durchgemacht hat oder durchmachen wird. Auch noch, wir denken da an Augmented Reality und Virtual Reality. Das sind zwei sehr große Begriffe, die im Moment sehr viel verheißen. Wir wissen alle, glaube ich, noch nicht so ganz, welche Potenziale in der Technologie sitzen. Virtual Reality, da habe ich in der Regel also eine Brille auf und mir wird ein komplett anderer digitaler Raum projiziert. Ich fühle mich also wirklich direkt in der Welt oder sehe mich direkt in der Spielwelt und habe nicht nur einen Bildschirm vor mir, sondern ich sehe nichts anderes mehr. Und bei der Augmented Reality, also mir werden bestimmte Spielinhalte in mein natürliches Sichtfeld eingeblendet. Das war dann in dem Sinne auch Pokémon Go. Dass das am Ende dazu geführt hat, dass es Kardiologen gelobt haben, der Bewegung für die Kinder wegen, ist bestimmt ein netter Nebeneffekt. Wir müssen ehrlich sein, auch da geht es immer noch darum, dass da Firmen Geld verdienen, das ist klar. Aber ich würde halt auch da die, ich sag mal, angebliche Bewegungsträgheit, die das Ganze fördern soll, auch nicht immer allzu hoch kochen. Das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage am Ende. Wer Bewegung will und Bewegung braucht, tut es auch neben des Spielens, dass er sich einen Sport sucht, so. Ganz einfach. Und dann, klar, wir kennen auch noch Wii Fit und sowas. Da tut sich also viel.
Ich würde jetzt einfach mal einen großen Sprung machen, weil wir ja gar nicht so viel Zeit haben, aber ich noch riesen viele Punkte hier irgendwie auf meinem Zettel zu stehen habe. Eine Sache, die du eben schon mal angesprochen hast, Frauen oder auch Darstellung von Frauen in Spielen, wenn ich jetzt so auch wieder ein typisches Vorurteil, so den klassischen Zocker vor Augen habe, dann ist es meistens halt ein Typ. Ist so die Gaming-Szene auch tatsächlich männlich dominiert?
Statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass es sich fast in die Hälfte teilt. Also es sind immer noch schon noch mehr Männer. Also es sind 55% Männer und so 45% Frauen. Also Pi mal Daumen natürlich. Prinzipiell, ja, ich meine, Frauen sind jetzt immer mehr so im Aufstieg. Also wenn man sich zum Beispiel die Streamer auf Twitch zum Beispiel anschaut, da sind zwar auch immer noch deutlich mehr Männer vertreten, aber es wären auch immer mehr Frauen. Auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn man in die Videospiele selber reinschaut, da zeigen sich auch immer mehr Frauencharaktere, immer mehr weibliche Hauptcharaktere. Also ich denke so langsam, also wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, okay, also ich würde jetzt nicht davon sprechen, ja, wir haben keinen Sexismus in Videospielen oder in der Videospielszene, würde ich nicht behaupten. Aber ich würde sagen, es gibt zumindest eine Bewegung in der Szene.
Was sind denn so positive oder gute Identifikationsfiguren für Frauen, für Mädchen in Computerspielen? Was kannst du da für Beispiele nennen?
Eine, die mir einfallen würde, wäre zum Beispiel Ellie aus The Last of Us. Zwar eine relativ junge, aber ist dann vielleicht auch für Jüngere was. Dann zum Beispiel Samus Aran aus Metroid, die auch eine der ersten ist, oder Lara Croft, die sind so zwei der ersten Figuren.
Wobei bei Lara Croft ja auch wiederum die sehr sexistischen Darstellungen wahrscheinlich auch wieder.
Das ist natürlich auch wieder richtig, aber auch Lara Croft hat mittlerweile eine Entwicklung durchgemacht, würde ich behaupten, und ist von dieser doch sehr überproportionalisierten Persönlichkeit, hat sich auch etwas gewandelt.
Ich habe keine Beispiele, weil ich in der Regel Shooter spiele und da sind Frauen tatsächlich leider noch ziemlich unterrepräsentiert. Ich fand es aber schon, war ein schönes Zeichen, dass sich der große Publisher, also Spiele-Publisher EA dazu durchgerungen hat, bald in Battlefield 1, das ist eines der ganz großen Ego-Shooter-Spiele, die im Moment auf dem Markt sind, weibliche Soldatinnen einzuführen. Das war dafür, dass es halt ein Spiel, in dem Sinne ein Multiplayer-Spiel mit wenig Story-Hintergrund ist, ist das schon mal ein richtiger Drive, wo man sagt, da gab es auch lange, lange Debatten in der Community davor darum, aber das ist auch der Punkt, wo man sagt, da bewegt sich im Moment was, da wird diskutiert, da wird nicht auch gleich jede Debatte im Keim erstickt.
Prozesse sind irgendwie immer wichtig und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass irgendwie vor ein paar Jahren natürlich irgendwie Killerspiele müssen verboten werden, irgendwie durch jedes Medium halte irgendwie. Die Diskussion wird so nicht mehr geführt, sondern wird ein bisschen differenzierter geführt. Und da wäre vielleicht so als Ausblick nochmal meine Frage, mittlerweile ist ja digitales Spiel und Computerspiel, Spielpädagogik, all solche Sachen sind ja keine Randthemen mehr. Seht ihr doch trotzdem schon das digitale Spiel auf so einer Ebene im kulturellen Diskurs vielleicht wie Film, Buch und Musik oder wird das digitale Spiel immer noch so ein bisschen nicht als Kulturgut angesehen?
Ja, also muss man differenziert sehen. Klar, wir wünschen uns, dass das Spiel, also das digitale Spiel insbesondere, als Kulturgut genauso anerkannt wird wie zum Beispiel der Film. Wir sehen da immer noch Aspekte, wo wir trotz dessen, dass der Deutsche Kulturrat zum Beispiel das Spiel schon als Kulturgut anerkannt hat, dass es da einfach Ungleichbehandlungen gibt. Zum Beispiel, ein ganz gravierendes Beispiel ist die Förderlandschaft. Da wird gerade eine große politische Diskussion drum geführt. Also in den Film fließen auf ganz vielen Ebenen, also vom Bund und von den Ländern, Millionen jedes Jahr. Für Games gibt es, ich sag mal, vor allem einzelne Länder, die das noch fördern in ihren Medienboards, die sie oder Film- oder Medienfördertöpfen. Thüringen zum Beispiel im Moment meines Wissens nach leider nicht. Aber Berlin, Hamburg ist da schon sehr stark dabei. Was tatsächlich wirklich fehlt, ist eine Bundesförderung. Das ist gerade auch eine größere Debatte in der, ich sag mal, eher politischen Game-Szene.